Ich möchte zu Beginn über Jesus sprechen, über seine Herausforderungen und besonders über seine Herausforderungen emotionaler Art. Wie war Jesus emotional herausgefordert? Und wir lesen, dass er in diesen Garten nach Gethsemane kam mit allen seinen Jüngern und hat gesagt, bleibt mal hier. Und drei Jünger, sozusagen seine Lieblingsjünger, der innere Kreis, die hat er mitgenommen. Petrus, Jakobus und Johannes und hat gesagt, bleibt hier, ich werde jetzt beten gehen. Und dann heißt es, er fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen. Das ist keine Information einfach von dem Erzähler hier, von Markus, sondern er sagt es ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Völlig, völlig ungreifbar, was hier im Deutschen geschrieben steht. Betrübt sein. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen traurig oder was. Aber hier geht es nicht um eine kleine Traurigkeit. Was Jesus hier erlebt, welche Worte er hier verwendet, dass er betrübt ist, dass er anfängt, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Andere Übersetzungen beschreiben es mit Furcht, ein tiefes Grauen, Angst, Schrecken. Mit diesen Worten soll das Höchstmaß an Leid beschrieben werden, was ein Mensch erfahren kann. Das Maximum, was du in der Not erleben kannst, das erlebt Jesus. Meine Seele ist sehr betrübt. Das ist wirklich ein bisschen schwach im Deutschen. Es heißt, dass Jesus gezittert hat. Er war wie verstört. Man könnte auch sagen, in ihm hat es richtig gebebt. Und diese Emotionen waren so heftig, dass er nicht ganz gelassen einfach ein paar Meter weitergegangen ist, sondern es heißt, dass er in Vers 35 und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Jesus war so ergriffen, in ihm hat es so gebebt. Man kann hier sogar von Depressionen sprechen, die auf einmal über ihn gekommen sind, dass er sich nicht mehr halten konnte und gefallen ist. Er ist nicht entspannt in eine gemütliche Gebetshaltung gegangen. Sein Kopf war wahrscheinlich auf dem Boden, er lag so halb da, konnte sich gar nicht mehr regen. So war ihm die Kraft weg. Nicht mehr aufrecht halten konnte er sich. Jesus war herausgefordert, vielleicht überfordert. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Das ist keine Floskel. Jesus wäre an diesem Kampf, der innerlich stattgefunden hat, wäre fast gestorben. Jesus sagt hier, ich bin dem Tode nahe. Ich gehe gleich drauf. Das ist die Botschaft, die er seinen Jüngern weitergibt. Es fehlt nicht mehr viel. Meine Angst ist so groß, dass ich fast sterbe. In einem anderen Evangelium wird gesagt, und in Lukas 22, und er rang mit dem Tode. Leute, der krepiert fast, so eine Angst hat er. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und man hat tatsächlich nachgewiesen, dass es möglich ist, dass wenn Menschen in ziemlich krasse Angstzustände kommen, dass sie fast draufgehen dabei. Dass sie nicht nur heftig schwitzen, sondern dass sich der Schweiß in Blut verwandeln kann. Dass du Blut schwitzt, aber das ist nur bei dem allerhöchsten Maß an Stress. Und an diesem Punkt erwischen wir unseren Herrn. An diesem Punkt erwischen wir jetzt unseren Gebieter, der so souverän ist, so zielorientiert, immer wusste, wo es lang geht. Schon bevor jemand was sagen konnte, wusste er, was er denkt. An diesem Punkt erleben wir einen König, der vor wenigen Stunden, wir haben es letzte Woche gehört, gesalbt wurde. Wenige Stunden später liegt er auf dem Boden und ringt mit dem Tod. Was trieb seine Angst? Was war es, das ihn fast umkommen ließ? War es das Wissen, dass sein Jünger Judas, dem er viel anvertraut hat, dass er ihn verraten wird? War es, dass die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten und der ganze Hohe Rat ihn verdammen würden? War es, dass er wusste, mein Petrus wird mich verleugnen? War es die Angst vor Pilatus, dass er ihn verurteilen würde? Oder dass die Feinde ihn verspotten werden und anspucken werden? Oder zu guter Letzt, dass die Soldaten kommen und ihn kreuzigen? Das spielte dort sicherlich alles mit hinein. Wenn ein Mensch sich diese Dinge einfach mal vor Augen führt, dann kann es einem nicht mehr so gut gehen. Aber lasst uns unseren Blick kurz abwenden von Jesus und einen Schnitt machen. Und lasst uns zu den Jüngern gehen, so wie Jesus es auch gemacht hat. Welche Aufforderungen hat er ihnen gegeben? Er hat nur ein Wort gesagt: Wacht. Seid wachsam. In Vers 34 sagt er das. Und nach seinem ersten Gebet kommt er in Vers 37, kommt er zurück und er findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Ich finde diese Frage, die hat mich so erschüttert, als ich sie gelesen habe. Jesus fragt hier nicht nach einem Grund. Er fragt nicht, warum schläfst du? Einfach nur, schläfst du? Das ist so eine bittere Enttäuschung, die Jesus in diesen Worten ausdrückt. Er spricht ihn nicht an mit Petrus. Er sagt zu ihm: Simon, das ist sein ursprünglicher Name. Als er ihn berufen hat, hat er zu ihm gesagt: Du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus ist dein Name. Petrus, der Fels, den er später einsetzen wird, seine Gemeinde zu leiten. Der Jünger, der immer ganz vorne mit dabei war. Und in diesem Augenblick wagt es Jesus nicht zu sagen: Petrus. Er holt ihn dort ab, wo er ist: Simon. Schläfst du? In diesen Worten ist für mich so eine Erschütterung von Jesus. Er fragt nicht nach einem Grund, warum schläfst du, sondern er kann es gar nicht fassen, dass er schläft. Kurz vorher, wenige Verse vorher, hat Petrus nämlich noch in höchsten Tönen gesprochen, quasi geprahlt. Bevor sie nach Gethsemane gegangen sind, wenige Verse davor. Ich nenne euch mal ein paar Statements, was Petrus so gesagt hat aus den verschiedenen Evangelien. Petrus sagt: wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Mein Leben will ich für dich lassen. Und mit dieser Aussage, Viertelstunde später, sind sie auf einmal im Garten. Pi mal Daumen. Was ist das Problem, dass mit seinem Schlaf? Nicht nur er hat geschlafen, alle drei Jünger haben geschlafen. Und er spricht nur den einen an. Also ich wäre nicht gern Petrus in dem Augenblick. Da wäre ich lieber der Jakobus gewesen. Was ist das Problem, dass er schläft? Wir haben eben gerade den Bibeltext gelesen, dass Jesus nicht einfach innerlich damit gerungen hat, mit dem Tode, sondern er hat es seinen Freunden gesagt. Ich bin gerade am Sterben. Es geht mir richtig schlecht. Wacht. Wir haben in der Lesung in Hebräer 5 haben wir gelesen, dass es dort heißt, dass Jesus mit starkem Geschrei gebetet hat. Und aus Lukas wissen wir, aus dem Lukas-Evangelium, dass Jesus nicht weit weg war. Einen Steinwurf entfernt, heißt es im Lukas-Evangelium, war Jesus von seinen dreien, von dem Inner Circle, von dem inneren Kreis, war er entfernt. Einen Steinwurf. Und er flüstert nicht auf dem Boden, als er auf dem Boden liegt, sondern er schreit: Abba, Vater! Das Problem ist, dass die Jünger so nah dran sind, dass sie ihn gehört haben. Sie haben gehört, was er betet. Sie haben gehört, wie schlecht es ihm geht. Sie haben gewusst, dass er mit dem Tode ringt. Und nun schläft Petrus, seelenruhig. Einatmen, ausatmen. Nicht nur Jesus ist herausgefordert, die Jünger sind in diesem Augenblick auch zutiefst herausgefordert. Ihre Herausforderung ist, ihre Willenlosigkeit zu überwinden. Sie wollen nicht, sie können nicht, sie sind nicht in der Lage. Ihr bester Freund, der sich in sie investiert seit 3 Jahren. So ein Interesse haben die Jünger, dass sie einfach einschlafen, obwohl sie ihn noch schreien hören. Im Neuen Testament, in der Offenbarung, lesen wir immer wieder: Wer überwindet, der wird empfangen. Wer überwindet, der wird empfangen. Wer überwindet, der wird das ewige Leben, den Lohn empfangen. Und da sind die Jünger gerade herausgefordert. Sie überwinden nicht. Sie werden überwunden von ihrem Schlaf. Und dieses Bild, dass die Jünger schlafen, das ist ein sehr, sehr gutes Bild für einen Menschen, der die Gefahr, die kommt, nicht hört, nicht sieht und auch nicht kennt. Es kann gerade richtig Trubel um dich sein. Du kannst in Lebensgefahr sein, aber wenn du schläfst, merkst du nichts. Für dich ist alles super. Du bist in gar keiner Not. Auch wenn du vielleicht gleich drauf gehst. Die Gefahr rollt auf dich zu. Aber du schläfst. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Ich weiß von nichts. Und dann lesen wir in Vers 40, als Jesus wiederkam zu den Jüngern, fand er sie wieder schlafend. Denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. sicherlich kennt jeder von euch so dieses extreme Müdigkeitsgefühl, dass man seine Augen gar nicht mehr aufhalten kann. Das ist ganz schlimm, wenn man Auto fährt. Ja? Also der Schlaf, wenn der kommt, ja, dann haut es den stärksten Mann um. Das ist einfach eine Macht, der kann man nicht widerstehen. Und ihre Augen waren so beschwert und Jesus sagt wieder ein Wort zu ihnen. Sie wachen auf und dann heißt es, und sie wussten nicht, in Vers 40, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Kennt ihr den Zustand, wenn jemand in einem tiefen Schlaf ist und du wächst ihm auf und sagst ihm etwas, dass er aufwacht und er hört dich zwar, aber er guckt so durch dich durch und er weiß gar nicht, was er sagen soll. Kennt ihr das? Und du weißt, egal was ich jetzt sage, es wird peinlich und ich habe nicht unter Kontrolle, was ich jetzt gleich sagen werde, weil ich die Situation überhaupt nicht einschätzen kann. Und das meint es hier, wenn es hier heißt, dass sie sozusagen aufgewacht sind, sie wussten gar nicht, wie sie ihm antworten konnten. In diesem Zustand ungefähr waren sie. Es ist eigentlich ein unglaublich komischer und witziger Zustand, nur nicht in dieser Situation. Was fordert Jesus von ihnen? Ich habe immer gedacht, er fordert von ihnen, dass sie ihn unterstützen. Sagt er nicht. Er sagt nicht, tröstet mich. Er sagt auch nicht, kommt mit mir und helft mir wieder auf. Er sagt auch nicht, betet gemeinsam mit mir. Er sagt noch nicht einmal, betet für mich. Das Einzige, was er von ihnen möchte, ist, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Überlegt euch einmal, dieser Jesus ist gerade völlig am Ende, kommt zu seinen Jüngern und an wen denkt er? Er denkt an seine Freunde. Er denkt an seine geliebten Kinder. Obwohl er derjenige ist, der gerade absolut bedürftig ist. Betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Jesus bittet sie nicht, für ihn zu beten, für ihn zu wachen. In dem Ganzen hier ist Jesus der Wachende. Jesus ist der Betende. Jesus ist der Kämpfer. Jesus, Jesus, Jesus. In Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Jesus weiß, dass der Mensch, das Fleisch, wenn die Bibel davon spricht, das Fleisch, dann meint es immer die fehlende Verbindung zu Gott. Erst durch den Heiligen Geist gibt es diese Verbindung mit Gott. Aber wenn man sein Leben im Fleisch lebt, das heißt ohne diese Verbindung, hat man keine Chance, Anfechtung zu überstehen. Man hat keine Chance, Versuchungen zu beantworten, zu agieren, zu reagieren. Hat man nicht. Man braucht diese Verbindung. Man muss im Geist anfangen zu kämpfen. Und Jesus war deswegen passt das für uns so nicht. Wir sehen immer einen Jesus, der so überragend ist und auf einmal liegt er am Boden. Weil er gerade genau das durchmacht. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und Jesus war absolut Gott. Aber war auch ganz Mensch. Und wir sehen hier an einer Stelle, wo sich das bis zu der Spitze hochtreibt. Wo wir einen menschlichen Jesus sehen, wie sonst nirgends vielleicht in der Schrift. Außer am Kreuz, wo er dann stirbt wie ein Mensch. Aber hier ist er kurz davor. Und in dieser Schwachheit begegnen wir ihm, in dieser menschlichen Schwachheit, aber auch gleichzeitig in einer Art geistlichen Stärke. Und er sagt, fallt nicht in Versuchung, sondern betet. Und sie tun es nicht. Wir wissen, was mit ihnen passiert ist. Der Anfechtung konnten sie nicht widerstehen. Petrus hat ihn verleugnet. Die Abwendung von Petrus geschieht in dem Evangelium in vier Stufen. Am Anfang ist er selbstgerecht. Ich kriege das hin. Ich schaffe das schon. Hey, auch wenn alle, ja, aber ich nicht. Der hat immer so eine große Klappe. Ich könnte manchmal da auch Waldemar hinschreiben, ja. Also selbstgerecht. Dann der Schlaf. Nichts hören, nichts sehen, nichts wissen. Dann die Flucht und dann schwört er ab. Dann verleugnet er ihn. In diesen vier Schritten. Die Flucht kommt zwar nach dem Schlaf, aber eigentlich suchen sie schon im Schlaf das Weite und flüchten im Prinzip vor dem Kampf, den Jesus einfordert. Und die Jünger lernen hier eine Lektion, die sie wahrscheinlich in ihrem restlichen Leben nicht noch einmal so gelernt haben. Geistliche Siege erlangen nur die, die im Gebet wachsam sind und sich auf Gott stützen. Geistliche Siege erlangen nur die, die im Gebet wachsam sind und sich auf Gott stützen. Selbstvertrauen und mangelnde geistliche Vorbereitung führen zu einer geistlichen Katastrophe. Und ich sage das nicht von oben herab, denn Jesus sagt zu Petrus: Konntest du nicht eine Stunde wachen? Das lässt uns vermuten, dass eventuell, sehr wahrscheinlich, Jesus eine Stunde gebetet hat. Und das ist ein Satz, den ich mich frage. Eine Stunde wachen. Geistliche Siege erlangen nur die, die im Gebet wachsam sind und sich auf Gott stützen. Aber Jesus kann sich hier in dieser Situation auf niemanden verlassen. Jesus weiß, ich muss diesen Kampf alleine kämpfen. Und er erwartet nicht so wirklich, oder er weiß es viel besser, dass seine Jünger es nicht packen werden. Vers 39 heißt es: Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Jesus ist ganze dreimal beten gegangen. Und er sprach dasselbe. Er ist wieder mit dem gleichen Anliegen vor Gott gekommen und hat gebetet. Was betet er? Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Vorher heißt es noch, dass er betete, wenn es möglich sei, dass die Stunde an ihm vorübergehe. Und dreimal betet er das. Dreimal klopft er gegen den Himmel. Er klopft nicht nur, er hämmert. Alles, was er hat, alle Energie, die er hat, die schleudert er in den Himmel zu seinem Vater und möchte eine Antwort. Und er fragt ihn was. Warum fragt er noch einmal? Weil er keine Antwort bekommen hat. Dann fragt er noch einmal. Er hat keine Antwort bekommen. Wenn man eine Antwort bekommen hat, dann frage ich nicht noch einmal. Wenn ich dich frage, wie geht's dir, und du sagst, gut, dann frage ich nicht noch einmal, wie geht's dir. Ja? Wenn ich die Antwort habe, dann ist es in Ordnung. Er kriegt keine Antwort. Diese Stunde soll an ihm vorübergehen. Diese Stunde ist jetzt schon da. Er befindet sich in der Stunde. Die Stunde umfasst den Garten Gethsemane, wo wir jetzt gerade sind, den Verrat von Judas, den Gerichtsprozess, die Geißelung und die Kreuzigung. Und die Stunde ist schon angebrochen, denn er ringt jetzt mit dem Tod. Sie kommt zu ihrem Höhepunkt, gar keine Frage, am Kreuz. Und das ist der Höhepunkt des Evangeliums und die Auferstehung. Aber wir befinden uns schon in der Stunde. Man könnte auch sagen, die Stunde hat schon begonnen und dass sie an ihm vorübergehen soll, bedeutet so viel wie, dass sie aufhören soll. Wir kommen ja hier bei diesem Vers in eine Bredouille. Dieser Vers, dass es heißt, nicht was ich will, sondern was du willst. Und das bringt uns Christen total aus den Gleisen. Hä? Wie jetzt? Was will er denn? Ja, Gott hat sich nicht oben gefragt im Himmel, ja, was will er denn? Was will er? Nimm diesen Kelch von mir weg. Jesus kriegt keine Antwort von seinem Vater. Was erlebt er hier? Er erlebt hier Gottes Ferne. Denn im Garten Gethsemane, was ihn zu Boden geworfen hat, war nicht einfach menschliche Schwäche, sondern es war die Last der Sünde der Menschen, die er aufs Kreuz getragen hat, die nicht erst am Kreuz auf ihn dann raufgepickt wurde, sondern das hat ihn runtergehauen. Hier hat er alles auf sich genommen und musste den Kelch nehmen. Wir feiern heute Abend mal. Wir nehmen einen Kelch zu uns. Preist den Herrn, dass es ein anderer Kelch ist. Was ist das für ein Kelch, von dem wir hier reden? Nimm diesen Kelch von mir weg. Jesus war richtig gut im Alten Testament unterwegs. Oft, wenn er was gesagt hat, dann waren das im Prinzip Rückgriffe auf das, was im Alten Testament schon aufleuchtete. Das hat er genommen, hat gesagt, Leute, hier ist es, das ist die volle Auslegung von dem, was im Alten Testament eigentlich steht. Und dieser Kelch steht nicht nur einfach für den Tod oder Leiden. Im Psalm 75, Vers 9 heißt es, der Herr hält einen Kelch in seiner Hand, gefüllt mit dem Wein seines Zorns, schäumend und von betäubender Wirkung. Und Gott schenkt allen auf dieser Erde, die ihn verachten, davon ein. Bis zum letzten bitteren Tropfen müssen sie ihn austrinken. Habt ihr das schon mal gelesen? Was ist das für ein Wort? Ein Kelch gefüllt mit Zorn, mit Gericht, schäumend von betäubender Wirkung. In der ein bisschen älteren Sprache heißt es ein taumelnder Becher oder der hat ein zum, bitte? Taumelbecher, danke. Dass man wie benebelt ist. Und Gott schenkt allen auf dieser Erde, die ihn verachten, davon ein. Allen Menschen, die gottlos sind und sich von Gott abwenden, über die steht das Gericht Gottes. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Das Evangelium, übersetzt die gute Nachricht, funktioniert nicht, wenn es nicht auch eine schlechte Nachricht gibt. Und ich weiß, ihr seid kein Fan davon, das zu hören, dass Gott unsere Sünde hasst, dass er sie vernichten wird. Und wer in der Sünde bleibt, sterben wird auf ewig. Aber erst wenn wir erkennen, dass es eine schlechte Nachricht gibt, erst dann können wir von einer guten Nachricht sprechen. Geht einmal zu einem Juwelier und kauft einen Diamanten. Der wird den Diamanten nicht nehmen. Ich nehme mal jetzt hier irgendwas. Und wird ihn so in die Luft halten. Schau mal an, dieser schöne Diamant. Ist der nicht schön? Was macht er? Was legt er aus? Schwarzen Saum. Und darauf kommt der Diamant. Warum macht er das? Weil der Kontrast so unglaublich überwältigend ist, dass du erst, wenn dieser Diamant auf der schwarzen Fläche liegt, die wahre Schönheit erkennst des Diamanten und er dann begehrlich wird, einfach so in der Luft. Ja, es ist ein Diamant, aber die wahre Schönheit erst, wenn er auf der schwarzen Fläche liegt. Und so ist es mit dem Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach eine billige Nachricht für Christen, die sonst nichts zu tun haben in ihrem Alltag. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, weil es eine schlechte gibt. Und Jesus sagt, nimm diesen Kelch von mir weg. Ich spüre jetzt schon Gottes Ferne. Kann das nicht ein Ende haben? Aber in dem Psalm heißt es, bis der letzte Tropfen ausgetrunken ist. Bis der komplette Zorn ausgetilgt ist. Und das blüht allen Menschen, die Gott verachten. Und wer nimmt jetzt diesen Kelch in seine Hand? Wer trinkt ihn aus bis zum letzten Tropfen? Der Sohn Gottes. Und das ist die gute Nachricht. Und wenn wir davon nicht predigen, dann hat das alles überhaupt keinen Sinn. Er nimmt diesen Kelch von Menschen, die Gott verachten. Und er sagt, ich liebe meinen Gott. Ich liebe meinen Vater. Wir sind eine Einheit. Uns kann nichts trennen. Ich nehme das jetzt. Und werd einer wie du. Dass ich als derjenige dastehe, der verachtet. Und Gott gießt seinen ganzen Becher auf ihn. Bis zum letzten Tropfen. Und das ist so erdrückend für Jesus. Das ist so niederschmetternd, dass er sich fragt, gibt es noch einen anderen Weg, Sünder zu retten? Und wenn es den gibt, dann offenbare ihn mir, Vater. Aber der Himmel schweigt. Es gibt keinen anderen Weg, Sünder zu retten. Der Vater im Himmel ist absolut entschlossen, diesen Weg zu gehen, sich von seinem Sohn zu trennen, weil er uns liebt. Denjenigen, den er am allermeisten liebt, geliebt hat, lässt er vor die Hunde gehen, weil er uns so sehr liebt. Und in dem ganzen Zentrum hier hören wir Worte, aber Vater. Wir haben knapp 20 Gebete von Jesus im Neuen Testament. Und in jedem Gebet, bis auf eines, spricht er immer zu Gott, aber. Und das hat man früher nicht gemacht. Mein Vater, das Papa, mein Papa. Es war respektlos. Das hat man nicht gemacht. So redet man nicht mit Gott. Aber Jesus, in jedem Gebet, bis auf eines, und in diesem einen hat er einen Psalm zitiert, war es wichtig, seine Verbindung zu seinem Vater zum Ausdruck zu bringen. Und er betet, aber, und kriegt keine Antwort. Und Jesus bittet darum, dass das Gericht dieser Gottesferne aufhört. Jesus hätte wegrennen können. Jesus hätte aufstehen können und gehen können. Er sagt, das ist mir alles zu doof. Wir sollten den Willen Jesu nicht mit dem Willen des Vaters ausspielen. Jesus ist absolut entschieden, die ganze Zeit. Hier merkt er, wir haben es vorhin im Hebräer gelesen, dass Jesus Gehorsam lernte. Er in seinem Menschsein Dinge lernte. Das ist irgendwie für uns nicht zu begreifen. Aber Jesus hat den Willen seines Vaters. Aber das Menschliche ist so krass für ihn, dass er sagt, setz den einen Punkt. Setz dem Ganzen ein Ende. Dass das jetzt vorbei ist. Ich kann nicht mehr. Aber Jesus stellt sich mit seinem Gebet unter Gottes absolut souveränen Plan. Was er vornimmt, ist eine Art Synchronisation. Ich kann nicht mehr, Herr, aber dein Wille ist maßgebend. Ich bin gerade Mensch und ich werde dich nicht verleugnen. Ich kann nicht mehr. Und er beugt im Prinzip sein Fleisch, das, was er auch von seinen Jüngern erwartet, beugt er so tief, dass er im Geist weitermacht, was er angefangen hat, dass er nicht damit aufhört. Und das ganze Beten und Reden von Jesus ist geprägt von einer festen und völligen Entschlossenheit, diesen Weg zu gehen. Und Jesus stellt sich unter diesen allmächtigen Willen seines Vaters. Und dieser Vater bestimmt ganz alleine, wie lange und in welchem Maß dieses Gericht dauern muss. Für Jesus war schon genug. Aber der Vater war noch nicht fertig. Eigentlich müssten wir unter unserer Sünde zerbrechen. Jesus tut es. Eigentlich müssten wir über unsere Sünde weinen. Jesus tut es. Eigentlich müssten wir über unsere Sünde zittern und Angst haben. Jesus tut es. Jesus trinkt diesen Becher. Jesus nimmt diesen ganzen Zorn Gottes auf sich. Und es sind keine Lappalien. Das, was in Gethsemane passiert, reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Die Sünde wiegt so schwer, dass er seinen Sohn geißeln lassen wird und durch einige Stationen bringen wird. Jesus hat nicht nur leiden gesollt, sondern Jesus sollte auch wollen. Es geht nicht einfach nur um eine Pflichterfüllung, ich soll das machen, sondern ich will das machen. Ich will diese Trennung, Herr, von dir, weil ich das Ziel sehe und weil ich sehe, dass ich viele und ich hoffe alle hier in diesem Raum erretten kann. Und Jesus weiß, sich Gottes Willen zu fügen, bedeutet immer Sieg. Immer Sieg. Und den Sieg, den er am Kreuz davongetragen hat, den hat er nur deswegen davongetragen, weil er in Gethsemane im Gebet einen Sieg errungen hat. Die Jünger sind gefallen und konnten der Anfechtung nicht widerstehen. Jesus schon. Jesus hat in der Anfechtung gebetet, hat den Sieg errungen, sich dem Willen Gottes zu beugen, der so unerklärlich ist und nicht fassbar. Und deswegen hat er den Sieg am Kreuz letztendlich empfangen, davongetragen. Und deswegen heißt es in Jakobus, das ist nicht der gleiche Jakobus, aber im Jakobusbrief heißt es in Kapitel 5, dass wenn jemand unter euch unter Bösen leidet, was soll er tun? Beten. Er soll beten. Wir haben Herausforderungen, ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben Herausforderungen auf der Seite von Jesus. Herausforderungen, die uns herausfordern. Auf der anderen Seite haben wir Herausforderungen von den Jüngern. Und ich möchte mich gar nicht über die Jünger stellen. Das sind auch meine Herausforderungen. Und in diesem ganzen Text, und damit möchte ich schließen, gibt es noch eine andere Herausforderung. Kannst du das annehmen? Willst du das glauben? Willst du das glauben, dass dieser Jesus nicht nur am Kreuz für dich starb, sondern in Gethsemane auf sein Gesicht geflogen ist für dich? Kannst du das annehmen im Glauben, dass Jesus zitterte, innerlich bebte, voller Schrecken war für dich? Jesus ist allein im Garten. Jesus ist allein am Kreuz. In Hebräer heißt es, Jesus hat den Tod für uns geschmeckt, damit wir ihn nicht schmecken müssen. Die Jünger haben Jesus verlassen. Aber Jesu Liebe hört niemals auf. Jesus kommt genau zu diesen Jüngern, die ihn dann verlassen haben. Und schenkt ihnen seine Liebe. Warum kann er das machen? Weil er für den Preis der Sünde gezahlt hat. Deswegen kommt er nicht mit Verdammnis auf sie, sondern mit Vergebung. Ich habe eine gute Nachricht für euch, meine Lieben, sagt Jesus. Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe den Preis bezahlt für das, was ihr falsch gemacht habt. Meine Lieben, das ist die gute Nachricht, dass Jesus den Preis für mich bezahlt hat und ich hineintreten darf. Ich möchte eine kurze Gedichtstrophe von einem Ausleger zu diesem Text. Gelobet seist du, Todesüberwinder, dass du auch für mich gezittert und gezagt hast. Ich danke dir für deine Tränen, die du für mich geweint, damit ich Lust haben könne, abzuscheiden und bei dir zu sein. Amen.